Wir hören als Predigttext heute das dritte Kapitel aus dem Buch Jona. Und zwar heißt es da: Und es geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. Mach dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige ihr, was ich dir sage. Da machte sich Jona auf und ging hin nach Ninive, wie der Herr gesagt hatte. Ninive aber war eine große Stadt vor Gott, 3 Tagereisen groß. Und als Jona anfing, in die Stadt hineinzugehen und 1 Tagereise weit gekommen war, predigte er und sprach: Es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und ließen einen Fasten ausrufen und zogen alle groß und klein den Sack zur Buße an. Und als das vor den König von Ninive kam, stand er auf von seinem Thron und legte seinen Purpur ab und hüllte sich in den Sack und setzte sich in die Asche und ließ ausrufen und sagen in Ninive als Befehl des Königs und seiner Gewaltigen: Es sollen weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe Nahrung zu sich nehmen, und man soll sie nicht weiden noch Wasser trinken lassen, und sie sollen sich in den Sack hüllen, Menschen und Vieh, und zu Gott rufen mit Macht. Und ein jeder bekehre sich von seinem bösen Wege und vom Frevel seiner Hände. Wer weiß, vielleicht lässt Gott es sich bereuen und wendet sich ab von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie sich bekehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat's nicht. Da segne uns dieses Wort. Amen. Ja, liebe Gemeinde, die Jona-Geschichte, die ist so schön, vor allem für Kinder. Also in keiner Kinderbibel darf sie so richtig fehlen. Einfach wunderbar, wie der Wal den Jona ans Land spuckt. Gruselig und schön zugleich. Aber es bleiben mir viele Fragen offen, wenn ich mich ein bisschen näher mit der Jona-Geschichte beschäftige. Jona, er war ja ein Prophet unter dem König Jerobeam II. Aus dem Nordreich Israel. Und er hatte eigentlich da in Israel genügend Aufgaben, genügend Gottlosigkeit, gerade bei dem Jerobeam II. Da hatte er genügend zu predigen und die eigenen Leute zur Umkehr zu rufen. Warum schickt ihn eigentlich Gott nach Ninive in dieses ferne Assyrien? Was bringt es eigentlich, wenn so eine Predigt bei den Heiden gehalten wird? Damals, wie es so im Altertum war, brachte das eigentlich nur Jona in Gefahr. Das Altertum, das war ja brutal. Da musste man davon ausgehen, dass Jona das nicht überlebt. Jeder hatte seinen Gott, basta, keine Mission, Gehorsam war angesagt. Und häufig waren ja sogar die Könige selber die Götter, da ließen die sich doch nicht reinreden. Und da verstehe ich, wenn er flieht. Aber ich staune auch über seine Ehrlichkeit. Sie kennen ja die Geschichte, dass das Schiff, auf dem er dann flieht, in Seenot gerät und Jona ganz offen zugibt: Ich fliehe vor dem Herrn, werft mich ins Meer. Er ist bereit, im Meer zu sterben, weil er merkt, er hat sich von Gott entfernt. Ja, und dann der Wal. Also mal eine Zwischenbemerkung, da ist ein alter Wissenschaftler, ist mal dieser Sache nachgegangen und hat festgestellt, dass es im Altertum mehrfach über mehrere Jahrhunderte bezeugt sind, dass im Mittelmeer Pottwale lebten. Und diese Pottwale, die hatten eine Eigenart oder haben eine Eigenart. Bei der Geburt gibt es da sowas wie eine Art Hebamme. Wenn der kleine Pottwal also es nicht schafft, Luft zu holen an der Wasseroberfläche, dann öffnet die Helferin das Riesenmaul, nimmt das ca. 4 Meter lange Junge ins Maul, also nicht in den Magen, sondern ins Maul, und bringt es zum Luftholen an die Oberfläche. Das müssen Pottwale sogar bei verletzten Artgenossen machen. Die Maulhöhle des Pottwals ist so etwa 3 Meter lang. Also ich will mal sagen, da hält man schon eine Weile aus. Und die Luftfontäne eines Pottwals ist 8 Meter hoch. Also das reicht schon, um so einen wie den Jona an Land zu spucken. Also, wenn es danach geht, da könnte Gott problemlos mal so ein Tier benutzt und vorbeigeschickt haben, um dieses Wunder zu vollbringen. Aber egal, das nur so nebenbei. Gott geht einfach mal eigenartige Wege. Jedenfalls Jona in unserer Geschichte, die wir jetzt gehört haben, geht nun doch nach Ninive. Eine Riesenstadt. 3 Tage braucht man, um sie zu durchlaufen. Und da kommt Jona nur so ganz alleine dort an, stellt sich mittendrin rein und sagt, nein, es ist keine Predigt. Es sind 5 ganze Worte. Zerstörung Ninives in 40 Tagen. Punkt. Wir haben hier in Jona nicht, ob er noch mehr dazu gesagt hat, aber dieses Überfallen der Leute, Untergang, 45 Tage, aus. Das ist brutal, das ist hart. Ob die ihn verstanden haben? Jona war ja ein Ausländer. Und wieso nehmen die den dahergelaufenen plötzlich Angst? Wieso sind die so bewegt von diesen paar Worten, die er da in sie hineinschmeißt, dass das dann so schnell zum König kommt? Und ich meine, die kennen ja den Gott Israels nicht. Die haben ja eigene Götter. Wieso haben sie nicht gesagt, also nur halt mal deine Klappe, bleib mal mit deinem Gott, wo der Pfeffer wächst? Wieso haben die ihn so erhört? Wieso hat das so eingeschlagen? Und sie kehren um. Also wenn ich diese Geschichte so höre, da muss sogar das Vieh mit Buße tun. Ja? Ich mag es mir ja gar nicht vorstellen, wenn vor lauter Buße nicht mal das Vieh Wasser bekommt. Was da los ist, dass sie sich überhaupt noch verstanden haben, wenn die ganzen Rinder gebrüllt haben. Und dann, Gott gereut es. Er lässt das Gericht bleiben. Also mal die Frage, ist uns eigentlich diese Ungeheuerlichkeit bewusst? Wie gesagt, die heidnische Welt des Altertums, die war brutal. Da wird einem schlecht, wenn man so aus den Geschichtsbüchern die Berichte drüber liest, wie da Menschen abgeschlachtet wurden. Und außerdem, das war doch eigentlich verdient. Die waren ja in Ninive wirklich Miststücken. Ja, musste Gott da nicht wirklich mal ein Exempel statuieren, so wie bei Sodom und Gomorra damals? Und außerdem, was hat denn dann Gottes Gnade genützt? Ninive, eine assyrische Stadt, die Assyrer, die hier noch in Sack und Asche gehen, die sind ja nicht zum Gottesvolk geworden dadurch. Im Gegenteil, ein paar Jahre später unterjochen sie brutal das Nordreich Israel. Alles verpufft, alles umsonst. Keine Auswirkungen auf Dauer. Ich kann verstehen, dass da im Anschluss an unseren Predigtext der Jona wütend wird. Dass er einfach lieber selbst sterben will. Er will das Gericht sehen. Die haben es doch verdient, ungerecht, ohne Ende, die laufen zu lassen. Ja, liebe Gemeinde, viele Fragen. Bei näherem Hingehen fordert mich diese Geschichte unwahrscheinlich heraus. Aber bei einem Wort werde ich stutzig. Da heißt es ganz zum Schluss in diesem Abschnitt, da gereute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte. Gott reut es. Reue hat er falsch beurteilt. Im Hebräischen steht ja ein Wort, das einen Wortstamm hat. Im Hebräischen gibt es also verschiedene Wortstämme und die werden dann in alle Richtungen einfach variiert. Der Wortstamm von diesem Wort ist der gleiche Wortstamm wie Gebärmutter. Das heißt, es hat ihn nicht einfach gereut, oh, habe ich mal was falsch gemacht, sondern das geht Gott durch und durch. Das schmerzt ihn bis ins Innere hinein. Die große Stadt, Menschen, Tiere in Sack und Asche. Da kommen bei ihm Gefühle auf, ja, wie eine Mutter, die ihr Kind leiden sieht. Das geht ihm gegen den Strich, gegen die Nieren. Er schafft es einfach nicht, sie zu vernichten. Ja, sie haben es verdient. Was anderes war eigentlich nicht möglich. Das ist nur gerecht. Und es wäre schieres Unrecht, sie laufen zu lassen. Aber es geht nicht. Es tut ihm einfach weh. Dass Jona in Wut gerät, das ist mir verständlich. Gottes Gnade ist einfach ungerecht, absolut ungerecht. Die haben es verdient. Aber Gott kann nicht anders. Ja, die Geschichte von Jona in Ninive, auf den ersten Blick klingt sie so nett, wie geschaffen, um sie Kindern zu erzählen. Aber auf den zweiten Blick fordert sie mich heraus. Wie ist das mit Gottes Gnade? Hier ist sie ungerecht. Die Leute haben anderes verdient. Und irgendwo auf Dauer sinnlos verpufft. Aber Gottes Gnade, wir leben davon. Ist uns Gottes Gnade schon selbstverständlich geworden? Fordern wir sie für uns ein, wo wir an anderen sehen, nee, das geht eigentlich nicht? Ist es für uns dann selbstverständlich geworden, dass Gott seinen Sohn geschickt hat, dass es ihm an die Nieren ging, dass wir verloren gehen? Ist es uns schon selbstverständlich geworden, dass er uns doch sowieso vergibt, egal was wir gemacht haben? Dass er uns annimmt, egal wie unsere Vergangenheit ist, dass er uns bedingungslos liebt, jederzeit ein offenes Ohr hat? Geht es uns runter wie Öl, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid? Ist es uns selbstverständlich geworden, der verlorene Sohn, dass er mit offenen Armen vom Vater empfangen wird? Oder die Jahreslosung, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausweisen? Ja klar, so schlimm wie die Leute von Ninive sind wir ganz gewiss nicht. Aber eine selbstverständliche Gnade, ist sie wirklich so selbstverständlich, dass wir über sie nicht nachdenken brauchen? Jonas Geschichte führt mich zu neuer Dankbarkeit. Es schmerzt unseren Gott, wenn wir einfach unsere Wege gehen. Es schmerzt Gott, wenn wir sagen, ach ne, egal was ich tue, Gott ist doch eh wieder gnädig. Es schmerzt Gott, wenn wir ihn nur dann brauchen, wenn Not am Mann ist und wir mal nicht mehr weiter wissen. Und ich möchte neu dankbar sein für diese unendliche Liebe und Gnade Gottes. Und noch etwas bewegt mich. Wie ist das eigentlich mit uns? Gottes Gnade nehmen wir selbstverständlich gern, natürlich. Schließlich haben wir einen Gott, dessen Aufgabe es ist, gnädig zu sein. Aber wie ist es, wenn wir Unrecht bei anderen sehen? Bei uns wird ja vehement das Recht eingefordert und die Dinge beim Namen genannt. Das ist auch richtig, in einer Zivilgesellschaft muss das sein, dass Recht und Unrecht beim Namen genannt wird und Unrecht bestraft wird. Das geht nicht anders. Aber Wie ist es in unserem persönlichen Alltag, wenn da jemand mal einen Fehltritt macht oder etwas versäumt, ein dummes Wort oder mal es einfach gut meint und wir sind da vollkommen anderer Meinung? Wie ist das in unserem Alltag, wenn wir vielleicht mal den einen oder anderen kleinen Schaden erlitten haben, mal ein falsches Wort oder einfach nur Gedankenlosigkeit? Wie weit reicht dann unsere Gnade? Ich denke hier nicht an die Taten, sondern an die Menschen, die dahinter stehen. Gottes Gnade ist ja auch für den anderen da. Wie gehen wir mit ihnen um? Bekommen wir Wut, wenn uns was nicht passt? Tragen wir Ärger nach, den wir erlebt haben? Können wir sachlich die Dinge beim Namen nennen oder verurteilen wir in unserem Herzen den anderen? Und wie ist das? Schmerzt es uns, wenn Menschen falsche Wege gehen? Tut es uns weh, unabhängig von dem, was vielleicht passiert ist, wenn wir sehen, dass Menschen in die Irre gehen? Und eine letzte Frage. Darf Gottes Liebe in unserem Leben Kreise ziehen? Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.